Hallo, servus liebe Leute, herzlich willkommen in unserem heutigen Founder Talk. Lukas Stranger ist bei uns der Co-Founder von NXRT, ein sehr cooler Gründer, mit Breaking News heute eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, 1,4 Millionen, aber vielleicht noch spannender, wirklich einen geilen Deal ans Land gezogen bei einem wichtigen Kunden. Lukas, herzlich willkommen bei uns im Studio.
Hey, Jan. Danke, dass ich da sein darf.
Schöne Meldungen von dir, ja, so einiges, was wirklich, wirklich gut und rund läuft. Zuerst natürlich Gratulation, eine ordentliche Finanzierungsrunde in Zeiten wie diesen, wirklich beneidenswert, dass das gut gelingt, 1,4 Millionen. Wer ist dabei? Wieso habt ihr euch entschieden, die Runde zu machen? Was macht ihr mit dem Geld?
Ja, definitiv herausfordernde Zeiten für jeden Gründer da draußen. Wir haben die Runde schlussendlich mit einem Bestandsinvestor, mit EQ Venture gemacht, einfach um quasi dementsprechend Ressourcen auch zu schonen auf Gründerseite. Und aber auch ein neuer Schweizer ist mit dabei, die CutFam International AG, auch strategisch mitgenommen, dem super Netzwerk in, sagen wir, unsere Kunden auch hinein.
Und das Geld ist als Wachstumskapital da für die weitere Expansion?
Exakt, ja, definitiv. Also wir schauen, dass wir weiter wachsen, haben auch letztes Jahr ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt, also sales-seitig. Und jetzt heißt es nochmal Power draufwerfen.
Software für Fahrsimulationen im Bereich Mobility oder Automotive. Kannst du noch einmal den sozusagen Produkt pitchen? Was macht ihr genau? Welches Problem löst ihr?
Ja, sehr gerne. Also NXRT hat grundsätzlich eine Softwareplattform entwickelt, um die Erstellung von Fahrsimulationen viel, viel schneller zu machen, als es bisher der Vorteil war oder der Fokus war. Unser großer USP ist, dass wir uns auf das Thema Immersive Simulation spezialisiert haben. Das heißt, die Nutzung eigentlich von VR- oder AR-Brillen, mehr oder minder. Es gibt logischerweise bestehende Simulationsanbieter in dem ganzen Bereich, die sind aber meistens eigentlich nur imstande, irgendwelche Screen-Simulationen anzubieten und nicht quasi in den immersiven Bereich eigentlich einzugehen. Und da hat NXRT einen großen Vorteil erarbeitet über die letzten Jahre.
Cool. Und wer sind sozusagen die Kundensegmente oder Use Cases, die ihr damit abdeckt?
Genau, aufbauend auf der Plattform selber haben wir jetzt auch mehrere Produkte herausgebracht. Ein Produkt, das nennt sich MetaRide, wird eingesetzt zum Beispiel im Handel, quasi im Fahrzeughandel, mit dem Fokus sicherheitsrelevante Systeme, also ADAS, also Advanced Driver Assistance Systems, schnell und einfach dem Kunden während dem Verkaufsgespräch quasi zu erklären.
Cool, ja. Wie eine Testfahrt im virtuellen Raum.
Genau, eine virtuelle Testfahrt kann man sagen, wobei uns wir nicht nur auf das Testfahren quasi oder auf die Fahrfunktionen konzentrieren, sondern eben auch, was ist neu im Fahrzeug, ein neues Infotainment-System, ein größeres Display. Du kannst schnell und einfach quasi das Fahrzeug erlebbar machen. Wir sagen intern oft eigentlich einen virtuellen Verkaufsassistenten, mehr oder minder für den Handel.
Gibt es weitere Use Cases oder Produkte?
Ja, also das ist die Herausforderung als Gründer auch, das Geschäftsführer zu fokussieren. Das Produkt selber haben wir weiterentwickelt, nennt sich MetaRide Pro, wird dann zum Beispiel in der Fahrzeugentwicklung eingesetzt. Das heißt, Audi stand heute, testet damit auch neue HMI-Konzepte oder Heads-Up-Display-Technologien. Ist auch da gut unterwegs.
Großartig. Welche Rolle spielt der aktuelle Product Launch von Apple in eurem Bereich? Also wie siehst du diesen XR-Markt ganz generell? Ja. Wird das ein Booster sein auch für euch?
Definitiv. Also wir haben ja VR oder XR hat selber eigene Hype-Cycles hinter sich. Ja, wir kennen es alle. Diesmal würde ich sagen, ist es ein bisschen anders. Apple hat schon mit ihrem Device, also mit der Apple Vision Pro gezeigt, dass sie da auch sehr, sehr stark dran glauben. Also viel investiert, glaube ich, weit über 2-3 Milliarden in dieses Produkt reingesteckt. Und die Use Cases ziehen auch ein bisschen nach. Also man weiß mehr oder minder, was kann man B2B sowie auch B2C-seitig mit der Technologie eigentlich wirklich Sinnvolles machen. Ja. Früher muss man einfach auch eingestehen, auch als Gründer einer XR-Firma, dass die Technologie vielleicht nicht so weit war. Ja. Tragekomfort, Auflösung von den Brillen war einfach nicht da, wo es sein muss, um wirklich irgendwo nutzvoll zu sein. Da haben wir aber auch in den letzten, sage ich mal, 18 Monaten Riesensprünge gesehen, nicht nur bei Apple, bei HTC, bei anderen Headset-Herstellern. Also jetzt quasi ein sehr, sehr gutes Momentum, auch in der Industrie zu sein. Und ich glaube, da hat sich NXRT auch gut positioniert jetzt.
Großartig, also großartiges Wachstum im Umsatz letztes Jahr, Krönung durch eine Finanzierungsrunde für weiteres Wachstum. Aber für mich vielleicht noch am spannendsten der aktuelle Deal, den ihr mit Hyundai abgeschlossen habt. Um was geht's da?
Genau, also Hyundai ist ja bereits ein sehr, sehr enger Partner von uns über die letzten Jahre, muss man schon sagen, entlang der kompletten Wertschöpfungskette, also von der Marketing. Wir haben letztes Jahr im Februar den globalen Launch vom neuen Hyundai Kona All Electric gemeinsam begleitet. Also wir waren Technologiepartner, um dort, ich glaube, 200 Pressemitglieder dieses neue Fahrzeug vorzustellen. Also große Ehre für uns. Entlang der Wertschöpfungskette ist der nächste Punkt dann quasi das Autohaus selber. Ja, auch da haben wir einige Hyundai-Autohäuser schon ausgestattet und werden jetzt in dem Jahr mit Hyundai Deutschland gemeinsam ein attraktives Angebot auch für den Handel auf die Beine stellen, sodass das flächendeckend zum Einsatz kommen kann.
Attraktives Angebot, heißt das für euch Marketing-Effekt oder ist das auch Umsatz? Ist das wirklich ein Auftrag, das bezahlt wird?
Ist definitiv ein Umsatz, ein Auftrag, der bezahlt werden sollte, ja.
Okay, wird auch ein Booster sein im Umsatz hinein?
Ja, definitiv. Also ich möchte keine genauen Zahlen nennen natürlich, ja. Aber wird NXIT auf ein nächstes Level auch heben können, ja.
Noch ganz kurz zum Geschäftsmodell. Ist das Software as a Service oder welches Geschäftsmodell fahrt ihr da?
Ja, also wir sind eigentlich reiner Softwarehersteller. Wir haben natürlich Hardware-Komponenten mit dabei, aber die sind eher Mittel zum Zweck, weil du irgendwo die Software auf etwas deployen oder hosten muss, aber es ist klassische Software as a Service. Das heißt, der Handel, zum Beispiel der Fahrzeughandel, zahlt dann eine gewisse Summe im Monat, um einfach das System oder die Software-Technologie einsetzen zu können.
Das heißt, die KPIs, die für dich relevant sind, sind monatliche Recurring Revenues oder Annual Recurring Revenues?
Also wir haben eigentlich hauptsächlich Jahresverträge. Das heißt, MRR ist jetzt nicht der Kernfokus bei uns, sage ich mal, aber ARR logischerweise, ja, sehr, sehr Software getrieben.
Und kannst du das verraten, was so ein Deal-Size ist pro Kunde oder ist das vertraulich?
Na, kann man sagen. Also das Produkt selber startet bei ca. 15.000 Euro im Jahr.
Ja.
Und je nachdem, wie viele Content-Pakete mehr oder weniger du hinzunimmst, wie viele Fahrzeugerklärungen zum Beispiel jetzt im Autohaus notwendig sind, geht das dann nach oben oder skaliert sich selber nach oben.
Cool. Wie nimmst du ganz generell die Branche wahr im Automotive-Bereich? Sind sie offen für solche Kollaborationen mit Startups, mit Scale-Ups? Ihr macht ja mit AVL, glaube ich, auch konkrete Projekte. Ich glaube, Audi, Skoda, Kia und so. Also einige habt ihr da unter Vertrag.
Ja, also wir sind auch sehr stolz, sage ich mal, als vermeintlich kleines Unternehmen aus Österreich, ja, oder damals klein, heute nicht mehr so klein, da auch Technologiepartner von einigen großen Playern zu sein, glaube ich, zeigt auch, was man vielleicht am Anfang gar nicht so weiß oder verstanden hat, wie wichtig die Technologie grundsätzlich auch für diese Konzerne auch ist, ja, und wie weit wir auch als NXIT dort auch mit vorne dabei sind, ja. Und momentan natürlich, die Automobilbranche ist im starken Wandel. Ich glaube, einige haben da auch Herausforderungen, einige Lieferanten auch. Wir haben uns aber so positioniert, dass wir wirklich irgendwo kein Nice-to-have sind, sondern wir steigern die Effizienz zum Beispiel in der Fahrzeugentwicklung deutlich. Das heißt, du kannst eigentlich kaum auf uns verzichten, wenn du deine Kosten runterbekommen musst, mehr oder minder. Also da sind wir gut aufgestellt, da bin ich sehr, sehr bullish, wie man sagt, auch in der Zukunft, um da definitiv eine Daseinsberechtigung zu genießen, sage ich mal.
Ist das auch dann Haupt-Sales-Argument in einem Gespräch, die Effizienz und Kostenersparnis?
Ja, also am Ende, so schön die XA-Themen sind, und tolle Lösungen gibt es, und am Ende ist es immer ein Business Case, ganz simpel. Ich sage ungern, wir sind irgendwie ein VR-Startup, wir sind der Softwarehersteller, der quasi eigentlich nur die Software auf dem XR-Device, also VR- oder AR-Brille hostet. Aber am Ende, it always comes down to the Business Case quasi, ja.
Na, großartig. Und wie macht ihr Sales? Ist das dann Direktansprache, gehst du auf die Messen, falls du da ein paar Tipps hast, auch für Startups, die im B2B-Segment tätig sind?
Also ich glaube, ganz wichtig, immer draußen zu sein, auch laut zu sein. Gerade am Anfang, finde ich, geniert man sich manchmal vielleicht für die eigene Lösung, ist noch nicht ausgereift, aber da mutig einfach rauszugehen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und sonst sind wir eine B2B-Firma aufgestellt quasi. Wir haben einen Inside-Sales aufgebaut, der mehr oder minder auch Cold-Akquise versucht. Ja. Das funktioniert ganz gut. Ich glaube, wenn du ein interessantes Produkt hast und auch was Neues bringst und auch irgendwo ein Pain löst. Ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen, Krisenzeiten, wenn du ein Produkt hast, was ein echtes Problem löst, dann wirst du auch weiterhin da sein. Und ich glaube, das macht man sehr, sehr erfolgreich. Und sonst, wie gesagt, von der Prozesskette her, Inside Sales und dann einfach Verkauf draußen, der dementsprechend auch das Produkt mal zeigt. Aber Messen natürlich sind auch relevant. Ja.
Wir haben uns zuletzt, glaube ich, gesehen beim AVL Demo Day von Creators Expedition.
Ja.
Da war sie auch, glaube ich, in dem Programm drinnen. Ist das auch sozusagen ein möglicher Booster, ein möglicher Entry Point, über Startup-Programme in die Corporates hineinzukommen?
Definitiv, definitiv. Also ermöglicht da halt schnellen Access quasi auch zur Linie, zur Produktlinie. Das ist vielleicht auch ein Tipp, den ich gerne mitgeben kann oder möchte. Man sollte möglichst schnell schauen, dass man in die Produktlinie vorwärts kommt. Ja, sich dort rein zu vernetzen. Sonst kann es da passieren, und es ist uns ganz am Anfang genauso passiert, dass du irgendwo in diesem Innovationsökosystem hängen bleibst, ja, gerade bei so Großkonzernen, und dann aber nicht quasi den Schritt mehr oder minder ins Daily Business von denen reinschaffst. Ja. Das ist schon essentiell, weil irgendwann sagt auch der Innovationsverantwortliche oder der Innovationstopf, wir haben euch jetzt irgendwie, was in 6 Monate, 12 Monate geboostet, also das gefördert mehr oder minder, jetzt müsst ihr selber laufen lernen. Mhm. Ja. Das heißt, relativ schnell schauen, wenn man in so ein Innovationsprojekt mit drinnen ist, sich eigentlich rein zu vernetzen zum wirklichen Anwender, der dann später auch der Anwender sein soll.
Die Budgets haben, das ins Kerngeschäft hineinzubringen.
Ja. Das haben wir auch mit AVL sehr, sehr erfolgreich gemacht. Das ist auch die Viktoria Ilger federführend, die einen exzellenten Job macht, auch verstanden hat sehr, sehr gut, wie das ablaufen muss. Ja, wie kommst du rein?
Stimmt.
Und haben gestern war ich in Berlin noch und haben dort auch unser erstes gemeinsames Projekt oder gemeinsames Produkt quasi mit AVL dort installiert.
Wirklich?
Ja.
Also okay, cool.
So auch da der Schritt ins Engineering nochmal schneller passiert als erwartet vielleicht sogar.
Ja, mega bitte. Super. Das wusste ich gar nicht. Ja. Dass in so einem Gespräch alles rauskommt. Du hast auch oder ihr habt auch im Gründerteam eine Veränderung. Ich glaube, ein Gründer ist ausgestiegen. Warum?
Ja, der Martin Wagner hat sich dann entschlossen, quasi, dass er einfach was anderes machen möchte. Klar, ich glaube, man selber als Person verändert man sich, das Unternehmen ändert sich natürlich auch, und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man sagt, ich habe vielleicht andere Interessen auch. Ich glaube, der Martin macht jetzt auch Triathlon zum Beispiel, ist weiterhin selbstständiger, auch Berater. Wollte sie einfach verändern. Und dann haben wir gesagt, gut, dann ist das vielleicht der beste Weg für alle.
Und das hat auch gut funktioniert? Oder wie haben die Investoren da reagiert? Hast du da Tipps, wie kann man so einen Exit-Prozess eines Gründers gut managen?
Investoren haben immer ein großes Interesse, und das ist, dass eigentlich der Company gut geht, mehr oder minder, und den Gesellschaftern auch. Ja. Sind ja auch selber Gesellschafter. Die waren sehr, sehr unterstützend. Also EQ Venture in dem Fall auch, haben den Prozess mit begleitet, haben geschaut, dass da auch keine Scherben gibt, mehr oder minder, dass alles professionell abläuft, und da auch in der Kommunikation nochmal einfach gefördert. Ja. Klar, es ist immer ein, man ist irgendwo verheiratet, das stimmt schon zum Stück. Aber ich glaube, wenn man sich hinsetzt und die Basis habe ich definitiv mit Martin und sagt, wie macht man das, wie lösen wir das? Ja, man möchte sich verändern, die Firma verändert sich, dann kommt man meistens eigentlich gut heraus, glaube ich. Und das würde ich eben empfehlen, einfach wirklich das direkte Gespräch auch zu suchen und da keine Shitshow abzuziehen, wie man so schön sagt.
Ja. Super. Vielleicht abschließend noch ein ganz wichtiges Thema im SaaS-Bereich. Und ich glaube, bei dir auch besonders relevant, das Thema des Software Supports oder des Product Supports. Mhm. Jetzt sagst du, wird ein Angebot gemacht, auch glaube ich, an den Handel mit Hyundai. Und die Frage ist, könnt ihr sozusagen euren Support dafür skalieren? Braucht es? Wie skalierbar ist eigentlich das Produkt? Wie ist dieses Thema da bei euch angesetzt?
Ja. Also grundsätzlich ist immer Software, und Software muss eigentlich immer skalierbar sein. Ja. Klar, du hast am Anfang immer einen Share quasi von Services mit dabei, dass du die Software nochmal anpasst an den Kunden. Das lässt sich kaum vermeiden, gerade wenn du startest. Und die Phase haben wir zum Glück mittlerweile auch verlassen. Ja. Also wir haben auch featureseitig genauer verstanden, was braucht der Kunde draußen, was können wir liefern und was braucht auch die Masse der Kunden. Ja. Man darf da, glaube ich, nicht in die Falle reinlaufen, dass man ewig lang an Features entwickelt, die dann vielleicht irgendwie 2% deiner Kunden nutzen und der Rest aber gar kein Interesse hat. Ja. Ja, selber gesagt, vielleicht auch wie so ein Prozess abläuft. Meistens wird die Softwareadaption beim Hersteller mehr oder minder bestellt, zum Beispiel für ein Fahrzeug. Das heißt, wir feintunen unsere Software mehr oder minder, um die neue Fahrzeugfunktion vom nächsten Modell reinzubekommen in die Software. Und dann kann man das aber richtig schön quasi an das komplette Händlernetz mehr oder minder ausrollen, ohne dass es da pro Händler oder pro Nutzer mehr oder minder nochmal eine Anpassung quasi braucht. Das heißt, für uns als Unternehmen sehr, sehr schön skalierbar. Und ja, Support, extrem wichtiges Thema, haben auch viel gelernt. Und auch irgendwo wieder gemeint, wir haben es vorher im Gespräch kurz erwähnt, dass irgendwo dieses Menschliche wieder wichtig wird. Ja. Also irgendwo Support auszulagern im Fernen Osten ist, glaube ich, nicht das Beste.
Chatbots.
Oder in Chatbots, genau. Ich kann nur für mich sprechen, ja, unser Produkt ist doch ein hochpreisigeres. Gerade in dem Bereich möchtest du jemanden anrufen können, wenn mal was sein sollte oder wenn ich eine Idee habe. Also das Gute ist, meistens sind Kunden, die weitere Ideen haben, wie sie es noch nutzen können oder was es noch können sollte. Weniger, dass es nicht funktioniert, aber da ist es essentiell. essentiell aus meiner Sicht, ja, dass, und kriegen wir so auch zurückgespielt von Kunden, dass da einfach jemand da ist, der abhebt und sagt, wie kann ich da helfen?
Das heißt, bei größerer Skalierung wird das wahrscheinlich eine Aufgabe sein, den entsprechenden Support für ein größeres Volumen auch sicherzustellen.
Definitiv. Also ich sage schon immer, starten müssen wir eigentlich mit einer enorm hohen Produktstabilität. Ja, also herzugehen und sagen, gut, das Produkt hat halt irgendwelche Fehler und jetzt müssen wir den Support verdreifachen, das ist, glaube ich, nicht das Ziel. Ja. Sondern schon beim Produkt nochmal hinzuschauen. Und da haben wir auch viel gelernt. Also man kann ganz, ganz viel vereinfachen auch und dementsprechend auch eine Supportstruktur aufsetzen. Also wir haben 50 Systeme momentan draußen stehen und wir haben eigentlich einen Supportler. Also das funktioniert, weil das Produkt stabil läuft, weil wir zum Beispiel Remote Access haben. Also wir können zu jedem Zeitpunkt von Wien aus sehen, was passiert da gerade in Deutschland, ja, wo hackt es denn, wenn es hacken sollte. Also erster Schritt ist immer quasi aufs Produkt zu schauen, sagen, wie kann ich eigentlich meine Supportstunden so gut es geht minimieren? Ja, cool. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Abschließend vielleicht sozusagen zurück zum Anfang des Interviews. Gratulation für die Finanzierungsrunde. Wir wissen, es sind aber eher herausfordernde Funding-Zeiten. Mhm. Allerdings ist die Eco Ventures dafür bekannt, für ihre Gründer wirklich da zu sein. Also wie schwierig waren da die Verhandlungen? Wie schwierig war es, diese Runde aufzustellen? Oder war das relativ leicht, weil man ja, die Partner schon im Cap-Table hat?
Also EQ Ventures ist, glaube ich, dafür auch bekannt, dass sie sehr, sehr gründerfreundlich auch sind. Also alles selber ehemalige Unternehmer oder noch Unternehmer. Das heißt, die sind schon mal in der Position gesessen, quasi, in der du sitzt. Von daher, glaube ich, ein anderer Zugang als viele VCs auch. Grundsätzlich war die Runde dann relativ schnell klar, quasi, also, dass man mit denen die Runde mit EQ Ventures machen möchte. Den Schweizer Fonds nimmt man noch mit. Das ist aber relativ schnell gegangen, also da reden wir von ein paar Tagen mehr oder minder. Und das, glaube ich, zeigt auch die Stärke von EQ Ventures selber, die im Hintergrund auch ein Netzwerk haben, was also für mich selber immer wieder unfassbar eigentlich ist, ja, wer da alles im Hintergrund mitschwimmt. Hermann Hauser zum Beispiel auch mit dabei.
Ist auch bei euch mitbeteiligt, ne?
Genau, ist auch mit dabei bei NXRT. Ja, also das macht das Ganze auch angenehm und man muss ja schon auch seine Ressourcen, sagen wir, schonend einsetzen. Und bevor ich da jetzt, sagen wir mal, 6 Monate racen gehe, was man natürlich auch macht, ja, und sind wir jetzt auch gerade im Prozess wieder mit drinnen, war es aber letztes Jahr die Entscheidung, dass man sagt, man fokussiert sich wirklich auf den Ramp-up vom Produkt, schaut, dass die Kunden happy sind, dass man nochmal mehr Umsatz auch reinkommt und kann dann eben mit dem Bestandsinvestor eine schnellere Runde machen. Das war dann die strategische Entscheidung in die Richtung.
Lukas, großartiges Gespräch. Taugt mir. Wirklich taugt mir und Hut ab, wie ihr da unterwegs seid. Ihr habt das wirklich, glaube ich, im Griff und all the best für das heurige Jahr, fürs weitere Wachstum, für weitere Fundings, für neue Kunden und danke für die Insights heute.
Danke dir, Jan.
Danke sehr. Danke fürs Dabeisein. Lukas Stranger war heute bei uns, NXRT. Ein wirklich cooler Scale-Up aus Österreich mit einem super Setup, super Investoren, super Kunden und einem ordentlichen Wachstum. Wir bleiben an dieser Story dran. Danke fürs Dabeisein und tschüss.